Letzte Woche haben wir damit begonnen, uns mit der Frucht des Geistes zu beschäftigen. Nehmen wir uns einen Moment Zeit, um kurz die drei Aspekte der Frucht des Geistes zu betrachten, auf die wir uns in dieser Predigtreihe konzentrieren wollen. Erstens wird die Frucht des Geistes durch das Wesen und nicht durch das Tun ausgedrückt. Zweitens entwickelt sie sich, wenn Christen mit dem Heiligen Geist zusammenarbeiten. Und drittens soll diese Frucht des Geistes eine ungläubige Welt begeistern. Die Art und Weise, wie wir als Gemeinde die Welt beeindrucken, spiegelt sich in zwei Aspekten unseres Zusammenlebens wider. Zum einen in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, und zum anderen darin, wie wir unsere gemeinsame Anbetung im Gottesdienst gestalten. Als Christen sind wir Himmelsbürger und Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden. Daher ist es unsere Aufgabe, in unserem Leben Frucht zu bringen. Jesus erklärt das in Johannes 15, indem er sich als den Weinstock bezeichnet. Er ist der Weinstock, wir sind die Reben. Und wenn wir mit ihm verbunden bleiben, dann werden wir viel Frucht bringen. Das ist unser Auftrag. Leben am Weinstock und viel Frucht bringen. Aber wie sieht die Frucht aus, die wir bringen sollen? Um das herauszufinden, beschäftigen wir uns eben mit dieser Frucht des Geistes aus Galater 5. Letzte Woche haben wir uns kurz die Liebe angesehen. Die Liebe, die sich im Prinzip durch die ganze Frucht des Geistes, durch alle einzelnen Teile hindurchzieht. Und wenn ihr euch irgendwann mal schon mal 1. Korinther 13 durchgelesen habt, dann wisst ihr sowieso, dass ohne Liebe alles Mist ist. Alles, was wir tun, soll von Liebe geprägt sein. Denn an der Liebe soll man uns erkennen. Und deshalb steht die Liebe ganz am Anfang der Frucht des Geistes. Aber wie geht's weiter? Ich lese aus Galater 5 einfach mal Verse 22 und 23 vor. Die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Gegen all dies ist das Gesetz nicht. Die zweite Charaktereigenschaft der Frucht des Geistes ist also die Freude. Aber bevor wir überlegen, wie wir eine Freude entwickeln, die für die Welt um uns herum verlockend ist, müssen wir noch etwas anderes klären. Wir müssen nämlich vorher noch überlegen, was wir überhaupt unter Freude verstehen. Auf den ersten Blick scheint das ziemlich einfach zu sein. Allerdings verwechseln wir schnell Freude mit Glücklichsein. Und dabei gibt es Unterschiede zwischen Glücklichsein und biblischer Freude. Paulus benutzt bei der Frucht des Geistes das wichtigste neutestamentliche Wort für Freude. Es ist das griechische Wort Chara, das interessanterweise auch die Wurzel des griechischen Wortes für Gnade ist. Die biblische Freude ist tatsächlich eng mit dem Wirken der Gnade Gottes in unserem Leben verbunden. Glücklichsein dagegen hängt von den äußeren Einflüssen ab. Ein kleines Beispiel. Wir können glücklich sein, dass wieder mehr Leute hier im Gottesdienst vor Ort sein können. Aber wenn davon unsere Freude abhängt, dann haben wir ein Problem. Denn glücklich sein ist eine reine Emotion. Freude ist eine Herzenseinstellung. Glücklich sein basiert auf den Umständen. Freude basiert auf dem Vertrauen auf Gott. Glücklich sein ist vorübergehend. Freude dagegen ist ewig. Das sehen wir im Leben Jesu und dem Opfer, das er für uns gebracht hat. Und deutlich wird es in Hebräer 12, Vers 1 und 2. Dort steht: Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Also, Jesus ertrug Schande und Kreuz um der vor ihm liegenden Freude willen. Er war nicht glücklich darüber, ans Kreuz zu gehen. Das lesen wir oder das sehen wir, als er im Garten Gethsemane betet. Er war nicht glücklich darüber, ans Kreuz zu gehen. Er wusste, was das für einen schmerzhaften Prozess auslösen würde. Aber auch wenn er das wusste, konnte er Freude empfinden, weil er Gott vertraute. Er konnte über die Umstände hinaus auf die ewigen Absichten Gottes blicken, die durch diese Umstände verwirklicht werden sollten. Deshalb war er nicht glücklich, aber er freute sich. Für uns heißt das, äußere Umstände sorgen dafür, dass wir glücklich sind. Aber echte Freude kommt von Gott und ist unabhängig von der aktuellen Situation. Auch dann, wenn wir mal nicht glücklich sind, weil im Leben vielleicht vieles gegen uns läuft, können wir uns im Vertrauen auf Gott freuen, weil wir wissen, dass er es gut mit uns meint. Wenn die Frucht des Geistes mit einer solchen Freude in uns Christen reift, dann können wir sicher sein, dass unsere Freude attraktiv und verlockend für die Welt um uns herum ist. Denn wir wissen nur zu gut, wie desillusioniert Menschen durch die Vergänglichkeit des Glücklichseins sind und wie sehr sie nach anhaltender Freude suchen. Nehmen wir uns heute Morgen etwas Zeit, um herauszufinden, wie wir echte Freude in unseren Beziehungen zueinander und in unserer Beziehung zu Gott entwickeln können. Lasst uns beginnen, indem wir uns die Freude im Umgang miteinander ansehen. Wie bei jedem Aspekt der Frucht des Geistes gibt es auch hier nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. Aber ich möchte mich heute auf 3 konzentrieren, von denen ich glaube, dass sie ganz besonders wichtig sind. Es beginnt, indem wir über unsere Umstände hinausschauen. Der Apostel Paulus schreibt in Philipper 4, Vers 4 an die Gemeinde in Philippi: Freut euch in dem Herrn alle Wege, und abermals sage ich, freut euch. Paulus fordert die Gläubigen auf, sich zu freuen. Das ist ihm sogar so wichtig, dass er es direkt im selben Vers nochmal wiederholt. Einmal sagen reicht ihm nicht. Freut euch. Man könnte auch sagen, freut euch gefälligst. Dabei steht dieses Gebot in der Gegenwartsform, sodass wir es auch noch mit sich immer wieder freuen übersetzen können. Nicht nur einmal irgendwann in der Vergangenheit, sondern durchgehend, immer wieder. Und in den folgenden Versen gibt Paulus seinen Lesern dann einige Hinweise, wie sie ihr Leben führen können, um sich immer und immer wieder freuen zu können. Aus Zeitgründen springe ich mal direkt weiter zu Vers 10. Und wir befassen uns jetzt nur mit einem Aspekt seiner Anweisung. Und er schreibt dort in Philipper 4, Vers 10 bis 13: Ich bin aber hoch erfreut in dem Herrn, dass ihr wieder eifrig geworden seid, für mich zu sorgen. Ihr wart zwar immer darauf bedacht, aber die Zeit hat's nicht zugelassen. Ich sage das nicht, weil ich Mangel leide, denn ich habe gelernt, mir genügen zu lassen, wie es mir auch geht. Ich kann niedrig sein und kann hoch sein. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides, satt sein und hungern. Beides, Überfluss haben und Mangel leiden. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Für Paulus lag der Schlüssel zur beständigen Freude darin, dass er über seine Umstände hinausblicken und ungeachtet dieser Umstände zufrieden sein konnte. Eine Sache an Paulus Worten ermutigt mich dabei ganz besonders. Er bestätigt nämlich, dass diese Freude nichts ist, was wir Menschen von Natur aus haben. Und er bestätigt auch, dass diese Freude nichts ist, was wir automatisch bei unserer Bekehrung im vollen Umfang bekommen haben. Und stattdessen sagt Paulus, dass er gelernt hat, in jeder Situation zufrieden zu sein. Er konnte es nicht von Natur aus. Er konnte es auch nicht ganz plötzlich, als er vom Pferd gefallen ist und Jesus gesehen hat. Nein, er musste es lernen. Und die gute Nachricht ist, wenn Paulus das lernen konnte, können wir das auch. Wir können und sollen Zufriedenheit entwickeln, die es uns ermöglicht, über unsere Umstände hinauszublicken. Aber dieser Grundsatz gilt nicht nur für uns als Einzelne. Er gilt auch für uns alle zusammen als Gemeinde. Wenn wir auf unsere Umstände schauen und uns über sie beklagen, wie unterscheidet uns das von der Welt um uns herum? Gar nicht, oder? Meckern können wir alle. Und wie sollen wir dann ein attraktiver und verlockender Ort für Menschen sein, die nach echter Freude suchen, wenn wir genauso meckern und uns beklagen wie alle anderen auch? Lasst uns das für unsere Baptistengemeinde hier im Burgweg einfach mal ganz praktisch machen. Denkt über einige der Umstände nach, mit denen wir konfrontiert sind. Wir sind nur eine kleine Gemeinde. Wir kämpfen, um finanziell über die Runden zu kommen. Es gibt in vielen Bereichen zu wenige Mitarbeiter. Die Menschen um uns herum sind nicht gerade offen für das Evangelium. Viele unserer Bemühungen, das Evangelium außerhalb dieser vier Wände zu verbreiten, haben keine greifbaren Ergebnisse gebracht. Ist doch alles Mist, oder? Bei solchen Umständen ist es doch leicht zu denken, dass wir für Gott völlig unbedeutend sind, dass er eigentlich ohne uns besser klarkommt. Es ist leicht zu denken, dass wir keine Chance haben, in unserer Stadt irgendetwas zu bewirken. Es ist deshalb leicht zu denken, dass wir das Evangelisieren besser ganz lassen sollten. Aber das wäre nur, wenn wir auf die Umstände blicken würden. Und damit würden wir uns unserer größten Freude berauben. Stattdessen müssen wir über diese Umstände hinausblicken und erkennen, dass Gott uns dazu berufen hat, genau hier, wo er uns hingestellt hat, Salz und Licht zu sein. Er hat dich irgendwo in dieser Stadt platziert. Keine Ahnung wo. Er hat dich irgendwo platziert. Und da, wo du bist, hast du immer wieder Möglichkeiten, für Jesus einzutreten und etwas für Gottes Reich zu bewirken. Ganz egal, wie klein unsere Gemeinde auch sein mag. Du hast die Möglichkeit. Gott hat dich dort positioniert. Und er gibt uns als Gemeinde die Möglichkeit, ein Ort der Freude zu sein, wenn wir es mal lernen, nicht mehr nur drauf zu gucken, dass wir ja so klein und so winzig und so unbedeutend sind. Nein, er hat uns zu einem Ort gemacht, in dem wir seine Freude ausleben können. Wir können nur dann etwas für das Reich Gottes bewirken, wenn wir über unsere Umstände hinausblicken und Gott treu sind, wo immer er uns gebrauchen will. Als nächstes sollten wir lernen, unsere Freude darin zu finden, woran Gott Freude hat. In Lukas 10 wird berichtet, wie Jesus 72 seiner Jünger in die umliegenden Städte aussandte, um das Evangelium zu verkünden. Nach einiger Zeit kehrten sie voller Freude über das, was sie erlebt hatten, zurück. Aber Jesus warnte sie davor, ihre Freude in den falschen Dingen zu suchen. In Lukas 10, Vers 17 bis 20 lesen wir, die 72 aber kamen zurück, voll Freude und sprachen, Herr, auch die bösen Geister sind uns untertan in deinem Namen. Er sprach aber zu ihnen, ich sah den Satan vom Himmel fallen wie einen Blitz. Seht, ich habe euch Macht gegeben, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Doch darüber freut euch nicht, dass euch die Geister untertan sind. Freut euch aber, dass eure Namen im Himmel geschrieben sind. Seht ihr, wie Jesus den Blickwinkel ändert? Seht ihr, wie er zeigt, nicht auf die Umstände achten, sondern auf das Entscheidende? Seht ihr, wie er sagt, hallo, wenn euch die Geister mal nicht untertan sein sollten, ja, dann könnt ihr euch trotzdem freuen, weil ihr gerettet seid? Das ist das Entscheidende. Es sind nicht die besonderen Momente oder die außergewöhnlichen Umstände, die unsere Freude ausmachen. Das, was echte Freude bewirkt, ist etwas ganz anderes. Das, was wahre Freude gibt, ist die Rettung, die Jesus uns schenkt. Sowohl unsere eigene, als auch wenn andere Menschen gerettet werden. Zu den freudigsten Momenten in einer Gemeinde dürften wohl Tauffeiern gehören. Diese Tage, an denen wir feiern, dass jemand sein Leben Jesus anvertraut hat. Und dass Gott ihn gerettet hat. Und ich bin überzeugt, dass der Hauptgrund für die Freude bei solchen Veranstaltungen darin liegt, dass wir uns über dasselbe freuen, worüber Gott sich auch freut. Und das sollte uns dazu bewegen, unsere Energie in andere Menschen zu investieren, anstatt immer mehr Zeug anzusammeln. Wir haben es eben in Martins Einleitung und auch bei Judiths Zeugnis gehört, wie sinnvoll und wie wichtig es ist, wenn wir uns in andere Menschen investieren. Wir sollen in andere Menschen investieren und kein Zeugs ansammeln. Es ist absolut nichts Falsches daran, schöne Dinge zu haben. Die Bibel sagt da sogar deutlich, dass Gott möchte, dass wir uns an den materiellen Dingen erfreuen, mit denen er uns gesegnet hat. Zumindest solange wir anerkennen, dass sie aus seiner Hand stammen und wir ihm dafür danken. Aber wir haben ein Problem, wenn wir uns nach diesen materiellen Dingen sehnen. Wenn wir uns nach denen sehnen, anstatt uns nach Gott zu sehnen, der uns all das zur Verfügung stellt. Ich bin wirklich dankbar für unser Gemeindehaus hier, dass es abbezahlt ist und komplett uns gehört. Ich bin dankbar dafür, dass wir mittlerweile hinten an der Technik einen neuen Computer haben und dass es dadurch für den Techniker da hinten ein bisschen leichter ist zumindest. Ich bin dankbar dafür, dass wir Geld für eine neue Küche sammeln konnten, auch wenn es natürlich noch ein bisschen dauern wird, bis wir sie wirklich besorgen werden. Aber nichts davon haben wir angeschafft, um mehr schöne Dinge zu haben. All das hat das Ziel, ein Haus zu schaffen oder einen Ort zu schaffen, in das wir gerne unsere ungläubigen Familienangehörigen und Freunde einladen, damit sie mit unserer Gemeinde in Kontakt kommen und das Evangelium kennenlernen. Das ist der Sinn, weshalb wir immer wieder neue Sachen hier anschaffen. Zumindest sollte uns das immer wieder im Blick sein, dass das Ziel ist. Wahre Freude finden wir nämlich nicht in einem schönen Haus, in toller Technik oder in schönen Möbeln. Wahre Freude finden wir in den Leben, die beeinflusst werden, wenn wir uns Zeit nehmen, in das Leben anderer zu investieren. Und schließlich sollen wir unsere Freude mit anderen teilen. Denn wir wissen, Freude wird größer, wenn sie geteilt wird. In Lukas 15 berichtet Lukas von drei Gleichnissen, die Jesus erzählt hat und die uns einen weiteren Einblick in das geben, was Gott Freude bereitet. Wegen der begrenzten Zeit werde ich nur eines der drei Gleichnisse vorlesen, aber das sollte ausreichen, um dieses dritte Prinzip zu verstehen. In Lukas 15, Vers 3 bis 7, da lesen wir: Er sagte aber zu ihnen dies Gleichnis und sprach: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat und, wenn er eins von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Und wenn er es gefunden hat, so legt er sich's auf die Schultern voller Freude. Und wenn er heimkommt, ruft er seine Freunde und Nachbarn und spricht zu ihnen: Freut euch mit mir, denn ich habe mein Schaf gefunden, das verloren war. Ich sage euch, so wird auch Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut, mehr als über 99 Gerechte, die der Buße nicht bedürfen. Wir sehen am Ende des Gleichnisses, dass Gott und seine Engel Freude an denen haben, die umkehren und ihr Leben Jesus anvertrauen. Und wie gesagt, das ist es, worüber auch wir uns freuen sollen. Aber es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt in diesem Bericht. Als der Hirte sein verlorenes Schaf findet, behält er seine Freude nicht für sich. Er ruft seine Freunde und Nachbarn zusammen, damit sie sich mit ihm freuen können. Und ich denke, ehrlich gesagt, bei diesem folgenden Festmahl gab es keinen Lammbraten. Er hat sich über das Schaf gefreut. Aber er hat seine Freude mit seinen Freunden geteilt. Er hat sie weitergegeben. Das Gleiche finden wir auch in den beiden anderen Gleichnissen in diesem Kapitel. Sowohl die Frau, die ihre verlorene Münze findet, als auch der Vater, dessen verlorener Sohn nach Hause kommt, sie rufen andere auf, sich mit ihnen zu freuen. Wir sollen uns über das freuen, was Gott freut. Gerettete Menschen. Aber wir sollen unsere Freude nicht für uns behalten. Wir sollen unsere Freude teilen. Das ist einer der Gründe, weshalb wir den Zeugnisteil in unserem Gottesdienst haben. Damit wir Dinge, die uns freuen, weitergeben können, damit sich andere mitfreuen. Wir sollen uns gemeinsam mit unseren Glaubensgeschwistern freuen. Paulus bestätigt das in Römer 12, Vers 15, wo er schreibt: Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Oberflächlich betrachtet scheint das recht einfach zu sein. Aber manchmal ist das gar nicht so leicht. Zumindest dann, wenn es um die Umsetzung geht. Ich glaube, manchmal fällt es uns schwer, unsere Freude zu teilen, weil wir uns Sorgen darüber machen, wie andere darauf reagieren. Und umgekehrt fällt es uns manchmal schwer, an der Freude anderer teilzuhaben, wenn wir in unserem eigenen Leben nicht dieselbe Freude empfinden. Immer wieder beten wir für Leute aus unserer Gemeinde, dass Gott ihnen in einer schwierigen Situation hilft. Wir beten beispielsweise für Heilung. Und wir haben auch wirklich erlebt, dass Gott eingegriffen und Heilung geschenkt hat. Wir haben es erlebt, dass Gott in den unterschiedlichsten Situationen geholfen hat. Auch wieder ein Grund für unseren Zeugnisteil. Und den meisten von uns fällt es leicht, sich mit denen zu freuen, die Heilung erlebt haben. Oder sich mit denen zu freuen, denen Gott auf andere Art und Weise geholfen hat. Da können wir uns mitfreuen. Aber was ist mit anderen, für die wir gebetet haben und bei denen Gott in seiner Weisheit und Souveränität beschlossen hat, nicht einzugreifen? Was ist mit denen, die nicht geheilt wurden? Oder mit denen, denen Gott nicht geholfen hat? Habt ihr jemals darüber nachgedacht, wie schwer es für die sein muss, sich über die Heilung anderer zu freuen? Und wie schwer fällt es uns allen, uns über Situationen zu freuen, in denen Gott sich entschieden hat, nicht einzugreifen? Manchmal ist es eben wirklich schwer, das umzusetzen, was Paulus in 1. Thessalonicher 5, Vers 16 bis 18 schreibt. Nämlich, seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Seid allezeit fröhlich. Allezeit fröhlich sein, das ist schwer. Und es geht nicht, wenn unsere Freude von den aktuellen Umständen abhängt. Aber als Himmelsbürger dürfen wir uns jederzeit darüber freuen, dass wir unser Bürgerrecht im Himmel haben. Wir können dankbar dafür sein, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist und uns gerettet hat. Und diese Freude und diese Dankbarkeit können wir jederzeit spüren, da nichts davon von unseren Umständen abhängt. Es muss uns nur gelingen, den Blick weg von uns und hin zu Jesus zu lenken. Das hatten wir letzte Woche schon, als es darum ging, wahre Liebe Gott gegenüber zu haben. Ne? Blick weg von uns hin zu anderen, weg von uns hin zu Gott. Gott fokussieren. Und wenn wir diese Freude ungeachtet unserer Umstände spüren und weitergeben, dann ist das eine Frucht, die sehr verlockend und attraktiv für die Menschen um uns herum ist. Und möglich ist das, wenn der Heilige Geist in uns wirkt und in uns die Freude wachsen lässt, die aus dem Vertrauen auf Gott kommt. Aber diese Freude soll natürlich nicht nur im Umgang miteinander sichtbar werden. Unsere Freude soll auch in unserem gemeinsamen Gottesdienst zum Ausdruck kommen. Aber wie? Das beginnt damit, dass wir Gott ungeachtet der Umstände danken. Dieses Prinzip haben wir gerade bereits gesehen, als wir in 1. Thessalonicher 5, Vers 18 gelesen haben. Seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus an euch. Seid dankbar in allen Dingen. Seien wir doch mal ehrlich, es ist ziemlich einfach, Gott zu danken, wenn die Dinge gut laufen, oder? Wenn es allerdings hart auf hart kommt, ist das eine ganz andere Sache. Aber Paulus weist uns nicht an, für alle Umstände zu danken, sondern in allen Umständen. Wir sollen Gott für die Umstände danken. Nein, nicht für die Umstände. Wir sollen Gott nicht für die Umstände danken, sondern in den Umständen, so rum. Das ist ein wichtiger Unterschied. Und der einzige Weg, wie wir das tun können, ist, dass wir unseren Fokus auf Gott richten und nicht auf die Umstände. Immer wieder hören wir Aussagen wie, es geht mir den Umständen entsprechend gut. Oder von mir aus auch, es geht mir den Umständen entsprechend schlecht. Aber Gott will nicht, dass wir den Umständen entsprechend leben. Darum geht's nicht. Es sollen nicht die Umstände sein, die uns prägen, sondern unsere Beziehung zu unserem Herrn. Denkt doch einfach mal an Hiob. Nachdem Hiob alles genommen worden war, lesen wir in Hiob 1, Vers 20 und 21. Da stand Hiob auf und zerriss sein Kleid und schor sein Haupt und fiel auf die Erde und neigte sich tief und sprach, ich bin nackt von meiner Mutter Leibe gekommen, nackt werde ich wieder dahin fahren. Mir geht's den Umständen entsprechend schlecht. Nein, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Es ging ihm nicht um die Umstände, sondern um Gott und um seine Beziehung zu ihm und sein Vertrauen zu ihm. Diese Worte sind die Inspiration für eines der wohl herausforderndsten Anbetungslieder. Das Lied, das ich mir vorhin deshalb gewünscht habe, Blessed be your name. Oder auf Deutsch, dir gehört mein Lob. Wir haben dabei gesungen, dass wir Gott unabhängig von unseren Umständen danken und ihn loben wollen. So wie Hiob. Der Herr hat's gegeben, der hat's genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und wie können wir das? Warum können wir sowas? Weil er uns eine Freude schenkt, die eben nicht durch unsere Situation bedingt ist. Und wenn wir das nicht spüren, dann müssen wir es lernen, von unserer Situation wegzublicken, hin auf Gott. Vielleicht ist es bei euch auch so, dass ihr sonntagmorgens, wenn ihr im Gottesdienst auftaucht, noch voll und ganz von euren Alltagssorgen eingenommen seid und euch nicht wirklich freuen könnt. Aber wenn der Gottesdienst erstmal losgeht und sich unsere Gedanken durch Wort und Musik auf Gott ausrichten, dann sollte sich das ändern. Wenn wir damit beginnen, gemeinsam Gott zu loben, dann treten unsere Umstände in den Hintergrund und die Freude kommt. Zumindest soll es in unseren Gottesdiensten so sein, wenn wir uns auf Gott fokussieren. Aber unser Gottesdienst besteht nicht nur aus dem Sonntagmorgen, sondern aus unserem ganzen Leben. Und daher müssen wir es lernen, unser Leben in das Reich Gottes zu investieren und uns darüber zu freuen. In Apostelgeschichte 5 wird berichtet, wie die Apostel von den jüdischen Beamten wegen der Verkündigung des Evangeliums verhaftet wurden. Obwohl viele im Rat sie töten wollten, überzeugte ein Mann namens Gamaliel sie, die Männer freizulassen. Aber nicht bevor sie streng verwarnt und geschlagen wurden. In Apostelgeschichte 5, Vers 40 bis 42 lesen wir dann: Sie riefen die Apostel herein, ließen sie geißeln und geboten ihnen, sie sollten nicht mehr im Namen Jesu reden, und ließen sie gehen. Sie gingen aber fröhlich von dem Hohen Rat fort, weil sie würdig gewesen waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und hier und dort in den Häusern zu lehren und zu predigen das Evangelium von Jesus Christus. Weil diese Männer ihr Leben in das Reich Gottes investierten, konnten sie sich freuen, auch wenn sie aufgrund der Schläge sicherlich nicht besonders glücklich waren. Aber es bringt Freude, wenn wir uns in Gottes Dienst stellen und sein Werk hier auf der Erde ausführen. Zu den überraschendsten und unplanbarsten Dingen im Leben eines Pastors gehören Beerdigungen. Um ehrlich zu sein, passt eine Beerdigung normalerweise nie in meinen Zeitplan. Wie auch, man kann sie ja eben nicht einplanen. In der Regel ist es daher so, dass eine bereits volle und anstrengende Woche plötzlich noch voller gepackt wird und noch anstrengender wird. Dazu kommt, dass die Umstände bei Beerdigungen natürlich grundsätzlich traurig sind. Denn Abschiede sind traurig. Und trotzdem werden Beerdigungen oft zu einer freudigen Angelegenheit. Warum? Nun, weil sie die Möglichkeit bieten, einer kleinen Gruppe von Menschen das Evangelium zu verkünden. Menschen, bei denen man sonst vielleicht nie wieder die Gelegenheit dazu hat und die man vielleicht auch niemals wieder sieht. Wenn wir Gott treu sind und uns in sein Reich investieren, dann schenkt Gott Freude, unabhängig davon, wie traurig die Situation auch sein mag. Wir sollen Gott also ungeachtet der Umstände danken und in sein Reich investieren. Das schenkt Freude. Und wenn wir eine solche Freude haben, dann sollen wir sie teilen. Mit Gott. Das sehen wir beispielsweise in Psalm 33, Vers 3, wo wir aufgefordert werden, singt ihm ein neues Lied, spielt schön auf den Saiten mit fröhlichem Schall. Unsere Freude kommt von Gott. Aber Gott möchte, dass wir ihm diese Freude zurückgeben, dass wir sie mit ihm teilen. Ganz besonders in unserem gemeinsamen Gottesdienst. Unsere Gottesdienste sollen von echter Freude erfüllt sein. Wenn wir bedenken, wer Gott ist und was er getan hat, haben wir nämlich Grund, uns zu freuen. Er hat seinen Sohn aus Liebe zu uns geopfert, damit wir gerettet werden können. Er hat ein wunderbares Ziel für uns vorbereitet. Jesus ist immer noch dran und baut Wohnungen für uns, damit wir es schön haben in der Ewigkeit bei ihm. Und deshalb ist es seltsam, wenn es uns in anderen Bereichen unseres Lebens so viel leichter fällt, Freude auszudrücken, als in unserem Gottesdienst. Die Menschen scheinen keine Angst zu haben, ihre Gefühle auszudrücken, wenn sie ihre Lieblingsmannschaft anfeuern oder ein Konzert ihres Lieblingsmusikers besuchen. Wir scheinen auch kein Problem damit zu haben, unsere Freude auszudrücken, wenn wir Geburtstag feiern, zumindest wenn es nicht zu alt ist und man plötzlich die 40 überschreitet oder sowas. Aber wenn wir uns zum Gottesdienst treffen, dann fehlt uns aus irgendeinem Grund oft das gleiche Maß an Begeisterung und Freude. Anstatt extra früh zu kommen, um in der ersten Reihe zu sitzen, kommen wir möglichst spät und schleichen uns still hinten rein. Anstatt begeistert mitzusingen, murmeln wir nur so vor uns hin. Manchmal singen wir Gott Loblieder, während wir mit unseren Gedanken ganz woanders sind. Und das zeigt sich in unseren Gesichtern und in unserer Körpersprache. Allgemein sehen wir viel zu oft so aus, als hätten wir völlig vergessen, dass auf Karfreitag Ostern folgt. Wir laufen mit so einem Karfreitagsgesicht durch die Gegend. Anstatt uns darüber zu freuen, dass Jesus auferstanden ist, dass er uns gerettet hat. Ich will damit nicht sagen, dass wir versuchen sollen, in unseren Gottesdiensten künstlich Freude zu erwecken oder erzeugen. Gott geht es ja auch nicht darum, dass wir die Hände heben oder klatschen oder sonst irgendwas anderes tun, um eine Show für Gott oder für andere zu veranstalten. Darum geht es ihm ja gar nicht. Ich möchte uns einfach nur dazu ermutigen, uns auf Gott und auf seine Liebe zu uns zu konzentrieren. Denn dann wird diese Freude ganz natürlich aus uns heraussprudeln, indem wir ihn für das preisen, was er ist und was er getan hat. Und genau diese Art der Reaktion auf Gott ist ansteckend für andere und auch sehr attraktiv und verlockend für eine ungläubige Welt. Lasst uns ein Osterngesicht entwickeln, anstatt wie Karfreitag durch die Gegend zu laufen. Die Frucht des Geistes ist Freude. Lasst uns alle gemeinsam daran arbeiten, diese Gemeinde zu einem Ort zu machen, an dem unsere Freude dadurch zum Ausdruck kommt, wie wir miteinander umgehen und wie wir gemeinsam Gott anbeten. Als Himmelsbürger soll man uns an unserer Liebe erkennen. Und Freude ist es, die aus uns heraussprudeln soll. Und deshalb möchte ich heute schließen mit den Worten Esras aus Nehemia 8, Vers 10. Er sagt dort: Geht hin und esst fette Speisen und trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Amen.